Den heutigen Text aus Sacharja 12 lese ich mit uns gemeinsam und das sind die Verse 1 bis 9. Ihr werdet sehen, dass wenn ihr mitliest, dass manche Worte anders übersetzt werden, wie in der Luther-Übersetzung, aber wir werden gemeinsam feststellen, wir verstehen, worum es hier geht. Wir verstehen ganz genau, worum es hier geht, auch wenn wir die einzelnen Worte vielleicht nicht oder Aussagen nicht richtig einordnen können. So, ich lese zunächst einmal den Text, Sacharja 12, Verse 1 bis 9. Und wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann lest doch bitte mit. Dies ist die Last des Wortes vom Herrn über Israel, spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten allen Völkern, die umher sind. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein allen Völkern. Alle, die ihn wegheben wollen, also diesen Laststein wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden. Denn es werden sich alle Heiden auf Erden wieder sie versammeln, wieder sie Jerusalem. Zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihren Reitern bange machen, aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen haben und alle Rosse der Völker mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen, es seien mir nur die Bürger zu Jerusalem getrost in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zu Feuerpfannen und Holz, im Holz und zu Fackeln im Stroh, dass sie verzehren zu Rechten und zu Linken alle Völker um und um. Und Jerusalem soll auch Fürder bleiben an ihrem Ort zu Jerusalem. Und der Herr wird zuerst die Hütten Judas erretten, auf dass sich nicht hochrühme das Haus David noch die Bürger zu Jerusalem wieder Juda. Zu der Zeit wird der Herr beschirmen die Bürger zu Jerusalem und es wird geschehen, dass welcher schwach sein wird unter ihnen zu der Zeit, wird sein wie David und das Haus David wird sein wie Gott und des Herrn Engel vor ihnen. Und zu der Zeit werde ich gedenken zu vertilgen alle Heiden, die wieder Jerusalem gezogen sind. Soweit der Text. Wir verneigen uns zum Gebet. Und auch heute bitten wir darum, unser Heiland und Herr Jesus Christus, dass du uns unsere Herzen aufschließt und dass du uns selbst durch den Heiligen Geist lehrst, diesen Text zu verstehen und vor allem die Lektionen, die in diesem Text auch für uns verborgen sind, zu entdecken und daraus zu lernen für unser Leben. Und dann auch eben getröstet zu werden, ermutigt zu werden, lebend in dieser sehr chaotischen Zeit wie heute. Anbetung sei dir, Herr Jesus. Amen. Ich möchte ganz kurz einen Rückblick machen auf das, was wir gemeinsam schon angeschaut haben, als wir angefangen haben, das Buch Sacharja zu studieren. Sacharja bedeutet ja, der Name Sacharja bedeutet, Gott gedenkt. Gott gedenkt. Und das ist das überragende Thema dieses Buches. Gott gedenkt Israels. Warum? Weil er mit ihnen einen Bund gemacht hat. Und wenn wir das Buch studieren, das Buch Sacharja studieren, dann sehen wir, dass dieses Buch wunderbar in vier für sich separate Teile zerfällt. Aber dass es immer wieder nur eigentlich um Israel geht. So sehen wir in Kapitel 1, in den Versen 1 bis 6, ja, dort wird ein Aufruf zur Buße gemacht an die Zurückgekehrten aus Babylon. Dann sehen wir, dass auch ab Kapitel 1, Vers 7 bis Kapitel 6 uns 8 verschiedene Visionen, unterschiedliche Visionen gegeben werden. Alle diese 8 Visionen, werden in einer Nacht dem Sacharja gegeben und alle 8 haben mit Israel zu tun. Drittens, und das ist auch sehr interessant, was wir gemeinsam festgestellt haben. In den Kapiteln 7 und 8 sehen wir so etwas wie einen Einschub. Und zwar ging es dort um die Frage des Fastens. Ja, wir erinnern uns, dass hier einige Männer Bethel kommen und diese Frage haben, ob die weiter fasten sollen an bestimmten Tagen. Und für zwei Kapitel geht es eigentlich um diese Frage des Fastens, um diese Frage der Religiosität und was Gott eigentlich am Herzen liegt. Er möchte, dass sein Volk eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Es geht um eine persönliche Beziehung und nicht unbedingt in erster Linie um das Halten dieser traditionellen Dinge, zumindest an den Tagen, die auch gar nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind. Ja, es geht um persönliche Beziehung und nicht um Religiosität. Darum ging es in diesen zwei Kapiteln. Der vierte Abschnitt, da geht es um die zwei Lasten, haben wir gesagt, oder schwerwiegende Ankündigungen durch den Propheten Sacharja. Gott macht diese schwerwiegenden Ankündigungen durch den Propheten Sacharja. Und die erste Last finden wir in Kapiteln 9 bis 11, darüber haben wir gesprochen. Und bei dieser schwerwiegenden Ankündigung ging es um das Kommen, das erste Kommen des Messias. Es ging eben auch darum, dass schon angezeigt wird, dass dieser Messias abgelehnt wird und dass aufgrund dieser Ablehnung die Erlösung Israels verzögert wird. Das ist die erste Last, ja, die erste schwerwiegende Ankündigung durch den Propheten Sacharja. Das ist schon Vergangenheit für Israel, ja, das wissen wir. Aber für Sacharja und seine Mitgenossen, ja, war es noch Zukunft. So, die zweite Last ist für uns in den Kapiteln 12 bis 14 aufgezeichnet. Und hier geht es um die Zeit, wenn Jesus Christus, der Messias, sichtbar wiederkommt. Ja, es geht um die Zeit, wenn Israel erlöst wird und dann auch das tausendjährige Reich aufrichten wird hier auf Erden. Und das ist etwas, was Israel noch bevorsteht. Ja, wir als Gemeinde, könnte man sagen, befinden uns in der Zwischenzeit zwischen Kapitel 11 und Kapitel 12. So, das erste Kommen des Herrn Jesus und seine Ablehnung ist die Vergangenheit für uns oder für Israel heute. Ja, aber das war die nahe Prophetie für Sacharja und seine Zeitgenossen. Das zweite sichtbare Kommen, das steht Israel noch bevor und auch der Gemeinde bevor, aber Jesus wird für uns etwas anders kommen als für Israel, das wissen wir auch. Und ich werde nachher erklären, was ich meine nahe Prophetie und ferne Prophetie, warum das so wichtig ist, warum ich das betone, das werde ich nachher erwähnen. Nun, das zwölfte Kapitel, das vor uns liegt und das auch sehr schön in zwei Teile zerfällt, erklärt uns zum Beispiel in den ersten 9 Versen, dass Gott Israel physisch bewahren wird. Ja, er ist der Hüter Israels, das heißt, er schaut nach seinem Volk, er bewahrt sein Volk. Darum geht es in den ersten 9 Versen. Und die Verse 12 bis 14, da geht es um die geistliche Bewahrung, geistliche Wiederherstellung des Volkes Israel, und darüber werden wir, so Gott will und wir leben, am nächsten Sonntag sprechen. Aber eins merken wir doch, schaut einmal, und das ist, warum Gott diese nahe Prophetie und die ferne Prophetie in einem gibt. Genauso wie die nahe Prophetie, das erste Kommen des Messias, sich wortwörtlich erfüllt hat. Stimmt das? Ja. Es hat sich wortwörtlich erfüllt. Jesus ist gekommen. Jesus hat gedient. Jesus hat sich als der Messias dem Volk Israel vorgestellt. Sie haben abgelehnt. So, die erste nahe Prophetie hat sich wortwörtlich erfüllt. Was bedeutet das für die weitere Prophetie, die ferne Prophetie? Es wird sich genauso wortwörtlich erfüllen. Und ihr wisst das genauso wie auch ich. Es gibt manche Gemeinden, es gibt manche Prediger, die sagen, Israel, mit Israel ist es vorbei, wir als Gemeinde sind Israel. Und diese Dinge, die nun über Israel gesagt werden, wie zum Beispiel hier, das hat sich ja noch nicht erfüllt, das ist für die Gemeinde gemeint. Das haut vorne und hinten nicht hin. Ja? So, man vergeistlicht diese Dinge, die hier zum Beispiel in Kapitel 12 gesagt werden und sagen, wann immer Jerusalem gemeint ist, ist, ich weiß nicht, Rom gemeint, was weiß ich, ich weiß es nicht, wie sie das auslegen. Aber jedes Mal, wenn von dem Volk Israel gesprochen wird, eigentlich ist die Gemeinde gemeint. Das man muss sich schon wirklich Gewalt antun, um das hier geistlich, das zu vergeistlichen, was hier eigentlich wortwörtlich verstanden werden muss. Ich denke, für uns ist es kein Problem und das ist gut so. Ja? So, genau wie die Nahprophetie sich wortwörtlich erfüllt hat, genauso wortwörtlich wird sich auch die ferne Prophetie, die weitere, die noch für uns oder noch für Israel Zukunft ist, auch wortwörtlich erfüllen. Nun, ihr habt das auch gemerkt, oder auch nicht, aber es hilft, wenn man zum Beispiel einen Text studiert, wenn man einfach die Worte sieht, die gebraucht werden und sieht, welche Worte mehrfach gebraucht werden. Ich möchte euch eine Liste geben der Worte, die am meisten in diesem Kapitel 12 gebraucht werden, insgesamt. So wird zum Beispiel der Begriff, der Name Jerusalem, 11-mal gebraucht in einem Kapitel. 11-mal. Das hat eine Bedeutung. Wir wollen gleich darüber sprechen. Und das ist ja auch das Interessante. In der Bibel haben wir an die 800 Mal, dass der Name Jerusalems gebraucht wird. In dem Koran nicht einmal. Und doch sagen die Moslems, oh ja, Jerusalem ist wichtig für uns. Ja? Wir wissen, für wen Jerusalem wirklich wichtig ist. Wie gesagt, nur in dem 12. Kapitel des Sacharja, 11-mal, bedeutend. Der nächste Begriff ist, in manchen Übersetzungen steht an jenem Tage, in meiner Übersetzung steht zu derselben Zeit. Das ist ein Begriff, der gleichgestellt werden muss mit dem Begriff Tag des Herrn. Ja, ist genau dasselbe, nur mit anderen Worten erklärt. Es ist Tag des Herrn. 7-mal wird es gebraucht. Und uns wird sofort klar, aha, hier wird von der Zukunft gesprochen, von der weiten Zukunft, von dem Tag des Herrn. Und diesen Begriff Tag des Herrn wird in der Heiligen Schrift ganz klar erklärt als der Tag, den wir als Trübsalszeit kennen. Ja? Oder die Zeit, die wir als Trübsalszeit kennen. Es ist die Trübsal Jakobs. Denn das nächste Wort oder Begriff, das am meisten hier in diesem Kapitel gebraucht wird, ist das Wort Herr oder Jahwe, 7-mal. Das nächste ist Nationen und Völker, 6-mal und dann das Haus David oder David, 5-mal. So, Jerusalem, 11-mal, Tag des Herrn oder an jenem Tag zur selben Zeit, 7-mal, Jahwe, 7-mal, Nationen, Völker, 6-mal, das Haus David, 5-mal. Und das alleine, wenn wir merken, oh, hier werden bestimmte Worte so oft gebraucht, diese Worte zeigen uns genau, worum es in diesem 12. Kapitel geht. Es geht um Jerusalem. Es geht darum, dass in der Zukunft Gott selbst Jerusalem bewahren wird vor den heidnischen Nationen, die gegen Jerusalem kommen werden. Und es geht auch um die Wiederherstellung des Hauses David. Das ist uns alles vertraut, weil wir gemeinsam auch die Offenbarung studiert haben. So, mit diesen zwei Sätzen, die ich eben genannt habe, ja, haben wir praktisch das ganze 12. Kapitel des Sacharja zusammengefasst. Und jetzt wollen wir im Einzelnen schauen, was uns hier gesagt wird. Und das Erste ist sehr interessant. Nachdem gesagt wird, hier ist also die Last, hier ist also die bedeutende Botschaft, die für euch gedacht ist, wird Folgendes gesagt. Und ich lese hier aus der Elberfelder Übersetzung. Es spricht Jahwe oder Jehova, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und das Menschengeist in seinem Inneren bildet. So, die Frage ist natürlich die, wenn wir so etwas lesen. Warum muss das der Prophet oder warum muss das Volk Israel diese elementare Wahrheit noch einmal hören, dass ihr Gott der Schöpfer des Universums und des Lebens ist? Warum müssen sie es noch mal hören? Haben die Zuhörer das irgendwie vergessen? Müssen sie noch einmal daran erinnert werden, wer ihr Gott wirklich ist? Ihr Lieben, ich denke nicht, dass sie noch einmal daran erinnert werden müssen. Was ich aber denke, ist, dass Israel, dass das Volk Israel noch einmal hören und noch einmal verstehen muss, dass der Gott, der für die ganze Schöpfung verantwortlich ist, derjenige ist, der eben auch für die Vollendung, für die Erfüllung dessen zuständig ist, was er Israel seinerzeit versprochen hat. In anderen Worten gesagt, wenn dieser Gott derjenige ist, der Himmel und Erde, das ganze Universum tatsächlich geschaffen hat, denkt ihr, es ist schwer für diesen Gott, der für die Schöpfung verantwortlich ist, nun Jerusalem, das Volk Israel, zu bewahren? Selbst wenn all die Nationen gegen das Volk anrücken. Und darum geht es genau. Ja? Und wie genau, wie aktuell das ist, das sehen wir gerade heute. Ja? Israel kämpft heute an einigen Fronten. Nach den Worten des Netanjahu, Benjamin Netanjahu, er meint, dass in der nahen Zukunft sie an 7 Fronten kämpfen werden. Ja? In Lebanon sind sie noch nicht einmarschiert, steht bevor, wahrscheinlich. Genauso in Syrien, genauso in Iran und Irak, das steht noch alles bevor. Kann sein, dass die das machen werden. Sehr bald kann es Wirklichkeit werden. Und besonders nach dem, was letzte Woche passiert ist, ihr habt das ja auch mitgekriegt, als Israel den iranischen General da beseitigt hat oder einige hohe Armeeangehörigen aus Iran beseitigt hat in Damaskus. Ja, es war kein Versehen. Sie haben das absichtlich gemacht. Und wir wissen auch, dass letzte Woche alle Reservisten, also alle, die in Reserve sind als Soldaten, die sind zurückbeordert worden zu ihren Armeeeinheiten. Israel ist in höchster Alarmbereitschaft. Sie warten nur drauf, dass nun Iran in irgendeiner Weise nun sich rächen wird für das, was letzte Woche passiert ist, als Israel diesen iranischen General da beseitigt hat. Jeder, der sich mit der Kriegsführung auskennt, der ein bisschen Geschichtsbücher auch gelesen und studiert hat, der weiß, dass es ist eigentlich unmöglich, einen Krieg an 7 Fronten zu führen. Ja, das ist aber etwas, was Israel wahrscheinlich bevorsteht. Und wenn wir unseren Text genauer aber anschauen, dann sehen wir, dass am Ende der Tage nicht nur 7 Nationen gegen Israel sein werden oder anrücken werden, sondern eigentlich alle Nationen, alle Völker. Der Krieg, von dem hier in Kapitel 12 die Rede ist, ist ein solcher, in dem nicht nur, wie gesagt, 7 Nationen, in dem 7 Nationen anrücken, sondern die ganze Welt wird anrücken. Schaut einmal in Vers 2, es wird gesagt, alle Völker ringsumher, für sie wird Jerusalem zu einem Taumelbecher. Das heißt, sie werden wie besoffen sein, ja, ohne logisches Denkvermögen zu haben. Sie werden in Jerusalem in diesem Rauschzustand anrücken, der eigentlich so mit dem logischen Verstand nicht zu erklären ist. Vers 3, naja, wenn wir sehen, was Hamas macht, dann sieht man, das ist nicht logisch. Ja, dieser Hass, diese Abscheulichkeit, die sie veranstaltet haben und immer noch tun, das ist nicht, aber es wird nicht nur Hamas sein, die ganze Welt wird so sein. Vers 3, es wird gesagt, Jerusalem wird zum Laststein für aller Völker werden. Das heißt, Jerusalem wird zu einer unerträglichen Last oder Belastung werden für die ganze Welt. Und Ich werde gleich ein bisschen mehr darüber sagen. Und in Vers 3 schaut einmal, wird auch gesagt, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Das heißt, Israel wird ziemlich alleine dastehen. Ja, Israel wird keine Freunde haben. Und es ist nur verständlich, dass man denkt, das ist ein aussichtsloser Kampf. Ja? Nun ja, für uns als Menschen, wir erkennen das, das ist unmöglich, dass Israel in irgendeiner Weise hier bestehen kann. Aber weder die Hamas noch die religiöse Führung des Iran, noch Hisbollah oder wer sie auch sind, ja, die ganzen Nationen, die gegen Israel anrücken, wisst ihr, sie rechnen nicht mit Gott, der für die Schöpfung verantwortlich ist. Sie rechnen nicht damit, dass der Erzengel Michael eigentlich zur Seite Israels gestellt ist, der auf Israel dann auch aufpasst und der für Israel kämpft. Und wir erinnern uns, wir gehen zurück zum Alten Testament. Erinnert ihr euch an diese biblische Begebenheit, wo uns erzählt wird, dass eine syrische Armee sich vor Jerusalem lagert? 185.000 Mann. Das ist schon allerhand Menschen. Ja? In einer Nacht sind sie alle tot. Mausetot. 185 assyrische Soldaten, 2. Könige 19, 35, wird uns genau die Zahl gesagt, 185.000. Ihr Lieben, denkt ihr, es macht für Gott einen Unterschied, ob es nun 185.000 Mann sind oder 185 Millionen? Es macht keinen Unterschied für Gott. Ja? Und im Neuen Testament lesen wir Römer 8, 31, wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? So, kann Israel das sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns? Ja, können wir als Gemeinde des Herrn Jesu das auch sagen heute? Ja, in unserem Kampf gegen die Sünde, gegen die Finsternis in dieser Welt steht Gott selbst als unser himmlischer Vater uns zur Seite. Und dann können wir auch als Menschen des Glaubens, Menschen, die ihr Leben Christus anvertraut haben, genau das sagen, wenn Gott für uns ist, ja, wer kann dann gegen uns sein? Und genauso wie Israel mit ihrem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, rechnen kann, weil er mit ihnen in einem Bund steht, genauso können wir als Menschen des neuen Bundes, des besseren Bundes, damit rechnen, dass Gott mit uns ist, in dem Kampf, der uns verordnet ist. Das ist die Lektion für uns oder eine der Lektionen für uns heute Morgen. Zwei Begriffe werden im Zusammenhang der Stadt Jerusalem gebraucht in unserem Text. Ihr seid mit diesen Begriffen wahrscheinlich sehr gut vertraut. Als erstes sagt Gott, Jerusalem wird zu einem Taumelbecher zugerichtet. Und das zweite Mal, der zweite Begriff, der gebraucht wird, ist Laststein. So, der erste Begriff spricht von dem berauschenden Aspekt der Stadt Jerusalem. Ja, das heißt, dass ebenso wie ein Besoffener etwas tut, was eigentlich dem menschlichen Verstand unerklärlich ist, genauso wird es auch mit den Völkern sein, die gegen Jerusalem anrücken. Die werden wie besoffen sein. Ja, und das zeigt uns einfach auch, wer dahinter ist, der diese Völker motiviert, gegen Jerusalem vorzugehen. Und das ist niemand als Satan selbst. Und hier wird eigentlich von der Armee des Antichristen gesprochen, die dann schlussendlich gegen Jerusalem anrücken wird. Aber schaut einmal, und das ist der Hinweis in diesem Vers. Was ist eigentlich die Logik der Nationen, der Menschen heute, die gegen Israel sprechen, die gegen Israel demonstrieren? Ja? Wir schauen nach Afghanistan, wir schauen nach Nordkorea. Den Menschen dort geht es bei weitem schlechter, als es den Palästinensern gegangen ist, in der Zeit, wo alles noch einigermaßen friedlich war. Ja? Die Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan, in diesen Ländern, in Nordkorea, die sind doch abnormal. Und doch hören wir nichts, dass die Weltgemeinschaft irgendetwas gegen diese Regime sagt. Kaum. Ab und zu mal hört man was in Nachrichten, aber meistens geht es, oh, Israel hat das gemacht, Israel hat das gemacht. Wie kommt es, dass die UN seit ihrem Bestehen, ich habe mal nachgeguckt, 228 Resolutionen oder Beschlüsse gegen das Land Israel ausgesprochen hat. UN, 228 Beschlüsse gegen Israel. Kleines Land Israel. Mehr als irgendeins der Länder der Welt oder all der Länder zusammengenommen. Stellt euch mal vor. Die haben mehr Resolutionen, mehr Beschlüsse ausgesprochen gegen Israel als die ganzen Länder sonst zusammengenommen. Das ist doch unfassbar. Das macht doch keinen Sinn mehr. Und nicht umsonst sagen die Juden zu der UN, United Nothing. Die sind immer gegen Israel, immer. Und die Antwort ist, und das ist es, warum wir die Bibeln aufschlagen und lesen, die Antwort für uns ist eigentlich einfach zu erkennen, wenn wir die Bibel kennen, ja, wenn wir die Bibel lesen. Das, was die UN macht, das, was die Menschen machen, auch heute mit den ganzen Protesten und ja, das macht keinen Sinn, es sei denn, man sieht, dass Satan die Welt in seine Hand hält und diese Menschen einfach sich von Satan gebrauchen lassen. Ja, sie werden von ihm inspiriert. Und da das Reich Gottes, da die Absichten Gottes im Kontrast stehen, dem widersprechen, was die Welt sagt, deshalb eigentlich, was Satan will, ja, das ist, warum Satan die Absichten Gottes angreift und diese auch natürlich kritisiert werden von der Welt. So, es tobt dieser unsichtbare Kampf. Ja, und die Bibel weist uns immer und immer wieder auf diese Realität des geistlichen Kampfes hin. So zum Beispiel auch in 2. Korinther 10, Vers 4. Ich könnte manche Verse nennen, aber diesen will ich uns einmal vorlesen. 2. Korinther 10, Vers 4. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es wird gesagt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. So, das ist, wo Satan, wo ja, die geistliche Welt versucht, uns auf ihre Seite auch zu ziehen, in unserem Gedankengebäude, dass wir genauso denken wie die Welt, genauso dann auch handeln wie die Welt. Und diese Gedankengebäude, die hier und da sich versuchen aufzurichten, aufgrund dessen, dass der Satan versucht, uns durch die Medien, durch das, was wir hören im Radio oder im Fernsehen oder im Computer, ja, uns zu beeinflussen, diese Gedankengebäude werden zum Einsturz gebracht dadurch, dass wir das Wort Gottes aufschlagen und sehen, ah, das ist die Realität. Gott hat in allem Recht, nicht nur in einigen, sondern in allem Recht. Und je mehr wir uns durch das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes durchtränken lassen, desto weniger werden Ansätze da sein, diesen Gedankengebäuden der Finsternis, ja, Raum zu lassen in uns, in unserem Verständnis. So, dieser Kampf, ihr Lieben, tobt unsichtbar in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Aber, und das ist, was der Text sagt, Gott gibt uns geistliche Waffen, die Bibel, Heiliger Geist, und er befähigt uns zu diesem Kampf, sodass wir bestehen können. Für Israel tobt dieser Kampf sichtbar seit ihrem Bestehen. Und das sehen wir in der Vergangenheit, lesen die Heilige Schrift. Das verstehen wir, wenn wir die Geschichtsbücher aufschlagen und sehen, was mit dem Volk Gottes alles gemacht worden ist. Bis heute, bis in die Gegenwart heute, sehen wir das, gerade was auch am 7. Oktober passiert ist und was noch passieren wird in der Zukunft. Ja? Ihr Lieben, die Bibel öffnet uns die Augen für die Realität. Nur, nicht nur für die Realität, wie man erlöst wird. Die Welt sagt uns, du kannst dich selber erlösen. Es gibt verschiedene Wege zu Gott. Wunderbar. Ja, keiner wird verletzt. Ja, das ist nicht, was die Heilige Schrift sagt. Die Heilige Schrift sagt uns, es gibt nur einen Weg. In Jesus Christus. Das ist die Realität. Und nicht nur das. Die Heilige Schrift sagt uns auch, wie wir das heute ganz aktuell einordnen können. Ja, sehend, was um uns herum passiert. Die Kriege, ja, und besonders auch der Krieg in Gaza und dann möglicherweise auch in Lebanon, Syrien, Iran, Irak. So, das nächste Wort ist Laststein. Jerusalem ist ein Laststein für alle Völker. Auch das ist ein sehr interessanter Begriff. Vor allem das, was im Zusammenhang mit diesem Laststein steht. Es steht geschrieben, alle, die ihn heben wollen. So, die versuchen, diesen schweren Stein aufzuheben, ihn wegzubewegen, werden sich gewisslich, also nicht vielleicht, sondern gewisslich daran wundreißen. Ich habe mal nachgeguckt, welche hebräischen Worte hier gebraucht werden. Und das Interessante ist, das, was bei uns mit Wundreißen übersetzt wird, ist eigentlich ein hebräisches Wort, das zweimal gebraucht wird, zweimal hintereinander. Und das heißt, es spricht eigentlich von einer Schnittwunde. Und wenn es zweimal gebraucht wird, das heißt, es ist eine sehr tiefe Schnittwunde. Ja? Also nicht nur so ein kleiner Kratzer, sondern wirklich eine tiefe Schnittwunde. Und hier haben wir noch einmal die Warnung an die ganze Welt, an alle Völker und Nationen und ihr Lieben auch an Kanada. Wenn ihr gegen Jerusalem angeht, ihr habt nichts Gutes zu erwarten. Und in dem Alten Testament haben wir immer wieder geschichtliche Berichte und Ereignisse, die diese Warnung unterstreichen. Wo sehen wir heute Babylon? Ja, das mächtige Babylon. Wo sehen wir das mächtige Assyrien? Weg, weg. Wir sehen noch Syrien, das ist ein Staubhaufen da, in dem seit wie vielen Jahren Krieg herrscht. Aber wie auch immer, es ist eine Warnung an die Welt und an jedem, der sich gegen Jerusalem, gegen Israel erhebt. Zacharia 2, Vers 12, denn wer euch antastet, Israel, der tastet Gottes Augapfel an. So, in den Versen 1 bis 3 haben wir, ach du meine Güte, die Zeit ist vorangerückt, haben wir also all diese Nationen, die gegen Israel anrücken. Ja, und dann in Versen 4 bis 6, diese Verse sprechen darüber, wie Gott Jerusalem und Israel bewahren wird. Und das erste ist, Vers 4, sind die Pferde. Und das ist ja interessant. Ja, manche sagen, naja, heutzutage, wahrscheinlich werden es nicht die Pferde sein, dann ist es die Kriegsmaschinerie, Panzer und wer weiß ich alles. Kann sein, ich weiß es nicht, aber bei den heutigen Benzinpreisen kann ich mir schon vorstellen, dass wieder Pferde gebraucht werden. Hier. Ich weiß es nicht, aber manche Bibellehrer sagen, nein, hier werden tatsächliche Pferde gebraucht. Ich habe mal nachgeguckt. Interessanterweise, im Zweiten Weltkrieg hat die deutsche Armee 600 Lasttiere, das heißt Pferde, Maultiere gehabt, um dann durch bestimmte Gebiete oder in bestimmte Gebiete kommen zu können, die für einen Panzer unzugänglich sind. So, die haben noch Pferde gebraucht. Und auch heute noch, interessanterweise, bei der Ausbildung der Infanterie, amerikanischen Infanterie, werden die ausgebildet, wie man danach schaut, dass die Pferde richtig versorgt werden. Hab das nicht gewusst, ich habe das gelesen. So, die Pferde können wir nicht ganz zur Seite sagen, oh nein, wir haben heute Drohnen, wir haben heute Panzer, wir haben heute dies und das. No. Hier da ist schon die Möglichkeit da, dass wirklich auch Pferde eingesetzt werden, besonders in solchen Gebieten, die einem Panzer unzugänglich sind. Und zum anderen wird gesagt, dass diese Reittiere hier mit Blindheit geschlagen werden. Die Sache ist die, ihr habt mit Sicherheit auch schon mal gesehen, wie weit eigentlich diese Roboterentwicklung ist. Habt ihr das mal gesehen, was die Roboter heute alles können? Das ist unheimlich. Ja, man sieht, wie die Roboter Rollschuh fahren. Sag mal, Rollschuh? Oder Skilauf. Ja? Es ist erstaunlich, wie die laufen können, wie die Saltos machen können. Und diese Roboter werden ja nicht krank. Sie feiern nicht krank, sie machen keine Pause, sie brauchen nichts essen. Nur, man muss zusehen, dass die Batterie richtig aufgeladen ist. Aber es ist eigentlich erschreckend, wenn man sieht, wie weit diese Entwicklung schon gekommen ist. Warum können wir uns nicht vorstellen, dass es Roboterpferde gibt? Die amerikanische Armee, das ist schon vor 8 Jahren haben sie damit experimentiert, haben aber festgestellt, dass es im Moment noch nicht nützlich ist, diese Roboterpferde zu haben. Aber diese Dinger vor 8 Jahren konnten schon Lasten bis zu 200 Kilo tragen. Könnt ihr euch vorstellen? So ein Ding, 200 Kilo, so ein Roboter, kann es tragen, kein Problem, wird nicht müde. Muss man zusehen, dass nur, dass er genug Sprit hat oder Batterie, was immer. Aber, und hier lesen wir von der Verheißung Gottes und ich denke, ich werde hier abschließen. Vers 4, über Juda will ich meine Augen offen halten. Ja? So, wir sehen all diese schlechten Nachrichten, die Völker kommen, die kommen nicht mit Blumen, die wollen Israel nicht gratulieren oder was, sie kommen mit Waffen, sie wollen Israel ausrücken. Gott sagt, ich halte meine Augen offen über das Haus Juda. Und schon wird alles klar für uns. Gott passt auf. Er ist der Hüter Israels. Vers 5, und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems durch den Herrn, der Herrscher, ihren Gott. Das heißt, die Fürsten Judas werden geistlich genug sein, das zu erkennen, dass ihre wahre Stärke, nicht nur ihre, sondern die Stärke des ganzen Volkes Gott ist und nicht ihre eigene Kraft. Und so geht es weiter und so weiter. Und dann in dem Vers 6 wird gesagt, aber Jerusalem soll fernerhin bleiben an seinem Ort. So lese ich das in der Elberfelder Übersetzung. Und das, der Hinweis ist der, Jerusalem wird genau dort bleiben, wo es ist. It's going nowhere. Ja? Und wir überlegen, ja, das stimmt, das stimmt. Im tausendjährigen Reich wird Jerusalem das Zentrum dieser Welt sein. Und so weiter und so weiter. Ich muss hier zu Ende kommen, die Zeit ist abgelaufen. Aber ich möchte mit einer Herausforderung doch schließen. Vielleicht habt ihr das gehört oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, dass die Superreichen dieser Welt mit irgendeiner Apokalypse rechnen? Und deshalb bauen sie jetzt unterirdische Bunker. Habt ihr davon gehört?
Auf Hawaii.
Auf Hawaii? Da hat der Mark Zuckerberg seinen Bunker gebaut, 270 Millionen. 270 Millionen hat ausgegeben, nur um nachher vielleicht wie ein Maulwurf in diesem Ding zu leben. Wie auch immer, ich habe gelesen von Oprah, habe ich gelesen, die hatten Bunker, Bill Gates hat einen Bunker, Mark Zuckerberg und viele andere Superreiche auch. Der beliebteste Ort für diese Bunker ist eigentlich nicht Hawaii, dort werden auch welche gebaut, sondern Neuseeland. Und wenn ihr Geld habt, ihr könnt für 500.000 euch auch so einen Bunker bauen, wenn ihr wollt. 500.000, ja, billig. Kommt zu mir, redet mit mir, ich nehme nur 15%. Aber ihr Lieben, was wissen diese Superreichen? Ja, oder womit rechnen sie? Ich weiß nicht, wie man das interpretieren soll, aber das ist nicht, wie wir als Christen leben sollen. Ja, wir sollen uns keine Bunker bauen. Wir müssen vorbereitet sein auf die Begegnung mit unserem König Jesus Christus. Das ist wichtig. Und darauf bereiten wir uns vor. Ich habe von einem Vater gelesen, der das Haus sauber gemacht hat und dabei sang er ein Lied. Ihr kennt alle das Lied, Soon, oh very soon, we are going to see the King. Ja? Und sein kleiner Sohn, der hat mitgesungen, der war in seinem Zimmer, hat auch aufgeräumt und hat dann mitgesungen. Dann hat der Vater genau hingehört, was er denn singt. Und der Kleine hat gesungen, Soon, oh very soon, we are going to Burger King. Ja, ihr Lieben, wir als Christen, wir werden bald den König aller Könige sehen, Jesus Christus. Ich bin überzeugt. Ich rede schon 20 Jahre so, dass ich überzeugt bin, dass wir Jesus Ihr Lieben, was sind 20 Jahre, was sind 30 Jahre verglichen zur Ewigkeit? Gar nichts, gar nichts. Wir werden bald den König aller Könige, Jesus Christus, sehen, ihm begegnen. Und die Frage ist, leben wir richtig? Und wisst ihr, wenn ihr euch einen Bunker baut, dann lebt ihr nicht richtig. Dann lebt ihr nicht richtig. Möge Gott seine Gnade geben, dass wir sein Wort hören, verstehen und auch ganz praktisch in unserem Leben dann auch ausleben. Amen.